Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberg-Wahr. Im folgenden Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Vor genau 100 Jahren fand die Schlacht bei Zborow statt, die aus tschechischer Sicht von großer Bedeutung war. Helmut Kohl findet an diesem Samstag in Speyer seine letzte Ruhe. Wie hat der Politiker die Entwicklung der Tschechoslowakei und Tschechien beeinflusst? Darüber sprachen wir mit dem Politologen Adam Černý. Und eine Lektion des Tschechischkurses wird auch nicht fehlen. Diesmal können Sie einige Begriffe zum Thema Film lernen. Wir beginnen mit den Geschichtskapiteln. Die Schlacht bei der ukrainischen Gemeinde Zborow am 1. und 2. Juli 1917 war zwar nicht entscheidend für den Ausgang des Ersten Weltkriegs, trotzdem hat sie aus tschechischer Sicht große Bedeutung. Zum ersten Mal erfuhr damals die Welt, dass Tschechen und Slowaken für die Entente kämpften und nicht für die Mittelmächte. Die Soldaten waren zur russischen Armee übergelaufen. Jakub Šiška blickt zurück auf die Schlacht vor 100 Jahren.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Anfang Juli 1917, schon fast drei Jahre lang, tobt ein Vernichtungskrieg in ganz Europa und weiteren Teilen der Welt. Im Westen des Kontinents bewegt sich die Front fast nicht. Ein Streifen verbrannten Landes zieht sich von Belgien über Frankreich bis zur schweizerischen Grenze. In Italien wird auch praktisch an derselben Linie gekämpft wie zu Anfang des Ersten Weltkriegs. Im Osten ist die Lage aber anders. Infolge der Februarrevolution in Russland fällt die Armee des Riesenreiches immer stärker auseinander. Die Schlacht bei Zborow ist einer der letzten Versuche um eine russische Offensive. Weil aber russische Soldaten haufenweise desertieren, will die Armeeführung einen freiwilligen Korps zusammenstellen. Sofort meldet sich die tschechoslowakische Schützenbrigade mit einer Kampfkraft von 3.500 Männern. Diese sind Gefangene oder Deserteure aus der Armee Österreich-Ungarns. Später bürgert sich für diese Truppen der Begriff Tschechoslowakische Legion ein. Ihr Ziel ist, für eine künftige selbstständige Tschechoslowakei zu kämpfen, erläutert Tomáš Jakl. Er ist Historiker am Institut für Militärgeschichte in Prag.
Československé dobrovolnické jednotky v ruské armádě vznikly již v létě 1914.
Bereits im Sommer 1914 entstanden tschechoslowakische Freiwilligenkorps innerhalb der russischen Armee. Die Russen waren damals in Halic und Ostpreußen erfolgreich gegen die Mittelmächte, was auch ein Verdienst der Tschechen und Slowaken war. Der größte Vorteil dieser Soldaten war, dass sie die Sprache des Feindes beherrschten. Daher wurden sie vor allem als Aufklärer bei verschiedenen Einheiten eingesetzt. Ihre Anzahl nahm laufend zu. Das Korps erweiterte sich von einem tschechoslowakischen Schützenregiment zu einer Brigade. Zunächst mit 2, später auch mit 3 Regimentern. Velice záhy potom také na československou
brigádu, nejprve se dvěma a nakonec se třemi pluky. Zborov war für diese Brigade die erste gemeinsame Schlacht und das unter widrigen Umständen. So war die Ausrüstung völlig unzureichend. Viele Legionäre trugen zum Beispiel Pelzmäntel und Fellmützen, weil sie einfach keine Sommeruniformen hatten. Als Waffen dienten ihnen Flinten mit kaum Munition und nur wenige Handgranaten. Maschinengewehre und Kanonen hatte die Brigade keine, da war sie auf Unterstützung von den Russen angewiesen. Die mangelhafte Ausrüstung kompensierten die Soldaten jedoch mit Begeisterung und Disziplin. Viele von ihnen sind vor dem Ersten Weltkrieg Mitglieder des patriotischen Turnvereins Sokol gewesen, sagt Tomáš Jakl.
Česká družina byla vlastně součástí ruské armády, takže její velitel byl Rus.
Das tschechische Korps war Bestandteil der russischen Armee, das heißt, seine Befehlshaber waren Russen. Auch alle 3 Regimenter wurden von russischen Offizieren kommandiert. 1917 wurde die Brigade von Oberst Vjatscheslav Trojanov befehligt. Er war bei den Soldaten sehr beliebt. Auf der Ebene des Kommandos verständigte man sich auf Russisch, in der Truppe aber auf Tschechisch. Viel Wert gelegt wurde auf die Art der Kommunikation. Sie unterschied sich von der Praxis in der K&K-Armee. Wie beim Sokol duzten die Soldaten einander und redeten sich mit Bruder an. Man könnte sagen, dass dort ein demokratischer Geist herrschte im Vergleich zum habsburgischen Monarchismus.
Die Schlacht bei Zborow wurde ab Mitte Juni 1917 vorbereitet. Der damalige russische Kriegsminister Kerensky wollte das Gebiet um Halitsch unter seine Kontrolle bringen. Die Region gehörte damals zu Österreich-Ungarn. Aufgabe der Tschechen und Slowaken war zunächst, die Schützengräben auszubauen. Einer der Legionäre war Karel Kuttelwascher, später General der tschechoslowakischen Armee und Befehlshaber des Prager Aufstands gegen die Nazis im Mai 1945. Bei Halitsch notierte er, frei übersetzt, in seinem Tagebuch, Zitat:
Am 23. Juni gelangen wir zu den Schützengräben. Wir haben sie in einem schlechten Zustand erwartet. Was wir nun aber sehen, ist wirklich beklemmend. Eine nicht sehr tiefe Rinne, mit hohem Gras bewachsen und stellenweise auch niedergewalzt. Die Drahtsperren sind zerrissen, als ob die Russen mit ihren Feinden plaudern gegangen wären. Nächtelang bessern wir die Schützengräben aus. Tagsüber schlafen wir oder lassen den Blick über die hügelige Landschaft schweifen. Soweit das Auge reicht, ist da nur Gras. Niemand hat irgendetwas gesät, niemand erntet. Der Feind hat sich auf dem gegenüberliegenden Hügel verschanzt, etwa 800 Meter von uns entfernt.
Der Begriff Feind hat aber in diesem Fall eine tragische Bedeutung. Der tschechoslowakischen Brigade stehen nämlich ihre Landsleute gegenüber, die in die K&K-Armee einrücken mussten. Konkret handelt es sich um zwei Regimenter der 19. Infanterietruppendivision, das erste aus Pilsen und das zweite aus Jindřichův-Hradec. In beiden bilden Tschechen die große Mehrheit der Soldaten. Daneben wird an ihrer Seite eine ungarische Infanterie eingesetzt. Obwohl die österreich-ungarischen Verbände sehr viel größer und besser ausgerüstet sind, erleiden sie eine bittere Niederlage. Für die Generalität der K&K-Armee muss dies ein Schock gewesen sein. Tomáš Jakl.
Die tschechoslowakische Brigade nahm innerhalb der ersten Stunde die erste Linie der österreichischen Schützengräben ein. Kurz danach eroberte sie auch die zwei weiteren. Dieser Erfolg war in ihrer flexiblen Taktik begründet. Die Aufklärer, die sich angeschlichen hatten, durften sich auch im feindlichen Feuer bewegen und selbstständig entscheiden. Das war in der russischen Armee gänzlich anders. Wenn dort ein Kommandant fiel oder verletzt wurde, hörte üblicherweise die ganze Einheit auf zu kämpfen. Bei den Legionären übernahm in solch einem Fall sofort der stellvertretende Kommandant oder jemand anderes die Führung. Der Unterschied lag auch in der Form des Angriffes. Während die Einheiten damals praktisch in Wellen heranstürmten, gingen die tschechoslowakischen Soldaten katzenartig vor, wie dies später ein österreich-ungarischer Analytiker benannt hat.
Die Schlacht war jedoch gar nicht lustig. Die Legionäre beklagten fast 200 Gefallene, etwa 700 Verletzte und mehr als 1000 Vermisste. Bei der K&K-Armee lagen die Zahlen noch höher. Am härtesten umkämpft war der Hügel Mogila, den die Ungarn verteidigten. Erst nach 6 Stunden gaben sie auf. Die tschechoslowakische Legion nahm mehr als 4000 feindliche Soldaten gefangen, mehr als sie selbst hatte. Darüber hinaus erwarb sie eine große Menge an Munition, einschließlich schwere Kanonen.
Die österreich-ungarische Armee analysierte sehr gründlich ihre bittere Niederlage. Die Abgeordneten im Reichsrat forderten sogar eine Erklärung dazu, wie sich die Soldaten tschechischer Nationalität verhalten und ob sie nicht den Sieg des Feindes ermöglicht hatten. Damals war bereits bekannt, dass eine tschechoslowakische Brigade angegriffen hatte. Das Resultat der Ermittlungen lautete jedoch, dass die Truppen wirklich im Kampf besiegt worden waren. Die tschechischen Soldaten erfuhren meist erst während der Schlacht, dass ihre Landsleute ihnen gegenüberstanden. Dokumentiert ist beispielsweise, dass die Soldaten einander erkannt haben. Manchmal waren es sogar Brüder. Die Verteidigung als Ganzes wurde aber von österreichischen und deutschen Offizieren organisiert. Da spielte die Nationalität der Soldaten keine Rolle.
Die Die Tatsache, dass tschechische Legionäre ihre Waffen gegen die Monarchie erhoben, wurde in Österreich als Verrat betrachtet. Die Zeitungen nannten dies das unverschämteste Verbrechen, das jemals während des Krieges verübt worden sei. Die Tschechen wurden als höchst verräterisches Volk hingestellt. Es hieß, sie hätten durch ihre Desertation den Tod von mehreren tausend deutschen Soldaten verursacht. Ganz anders jedoch das Bild in Russland. Der Hauptbefehlshaber der Truppen bedankte sich persönlich bei den Legionären und verbeugte sich mehrmals vor ihnen. Die russische Interimsregierung ordnete an, weitere Freiwillige für die Legion in den Gefangenenlagern anzuwerben. Aus militärischer Sicht hatte jedoch die Schlacht keine große Bedeutung. Die russische Armee war, wie gesagt, dabei zu zerfallen und auch nicht imstande, die eroberte Linie zu halten. Noch im Sommer 1917 wurde sie durch österreich-ungarische und deutsche Truppen bis zur Staatsgrenze Russlands zurückgedrängt. Sehr wichtig war dagegen der Sieg bei Zborow für den tschechoslowakischen Widerstand. Dessen Hauptfigur Tomáš Garrigue Masaryk hielt sich im Sommer 1917 in St. Petersburg auf. Der spätere erste Staatspräsident der Tschechoslowakei schickte ein Telegramm an die Legionäre. Zitat:
Brüder, für eure hussitische Tapferkeit habt ihr die Anerkennung Russlands und der ganzen alliierten Welt. Ihr habt unseren Freunden und Feinden bewiesen, dass unser Volk ohne Zweifel entschieden ist, nationale und politische Selbstständigkeit zu erringen. Eure Taten auf dem Schlachtfeld geben unseren Forderungen im Wiener Parlament den wahren Sinn. St. Petersburg am 3. Juli 1917.
Das Lob seitens Masaryk hatte einen guten Grund. Nach der Schlacht schenkten die Alliierten dem tschechoslowakischen Widerstand im Ausland viel mehr Aufmerksamkeit. Dieser Sieg der Legionäre in Russland und weitere in Frankreich und Italien schufen die Voraussetzung für eine internationale Anerkennung der Tschechoslowakei im Oktober 1918. Deswegen wurde dort in der Zwischenkriegszeit die Schlacht bei Zborow oft auch pathetisch gefeiert und die Legionäre galten als nationale Helden.
Die Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte hat für Sie Jakub Šiška gestaltet. Für diejenigen, die an unserem Tschechischkurs teilnehmen, ist die folgende Lektion bestimmt. Diesmal zum Thema Film, denn im westböhmischen Kurort Karlsbad hat am Freitag das Internationale Filmfestival begonnen. Am Mikrofon ist Markéta Kachlíková. Sie hören eine Wiederholung des Tschechischkurses vom Juli 2012.
Die Filme,
Filme
werden von Filmeleuten
Filmaři
gemacht. Sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen sagt man in Anspielung auf die Bewegung der Kamera, der Film wird gedreht.
Točit film.
Grundlage eines Films bildet das Drehbuch,
Szenář,
das von einem Drehbuchautor,
Szenarista,
geschrieben wurde. Die Entscheidungen bei Dreharbeiten,
natáčení,
trifft der Regisseur,
Regisseur.
Die Filmrollen,
filmové role,
werden von Schauspielerinnen,
herečky,
und Schauspielern,
herci,
verkörpert. Diese werden durch Amateure ergänzt, die als Komparsen,
komparsiste,
in großen Massenszenen auftreten. Das wichtigste Instrument bei Dreharbeiten ist eine Kamera.
Kamera,
die ein Kameramann,
Kameramann
bedient. Der Film besteht aus einzelnen Aufnahmen,
Záběry,
Bildern,
Obrazy
und Sequenzen,
Sequenze,
die ein Cutter,
Střihač,
durch entsprechenden Schnitt,
Střih,
in die richtige Reihenfolge bringt. Eine wichtige Aufgabe hat weiter der Filmproduzent,
Produzent,
der dafür sorgt, dass der Streifen in die Kinos kommt. Die ersten Filme waren schwarz-weiß,
Tschernobyli
und stumm,
Niemi.
Heute sind die Filme natürlich farbig,
Barevni,
und es wird darin gesprochen. Handelt es sich um einen fremdsprachigen Streifen, muss man ihn zunächst übersetzen und synchronisieren lassen. Im Tschechischen spricht man in Anlehnung auf das Englische vom
Dubbing
und einem
Dubovani-Film.
Oder man zeigt den Film in seiner Originalfassung mit Untertiteln.
Film v původním znění s titulky.
Gute Unterhaltung und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hörten eine Wiederholung des Kurses vom Juli 2012. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Helmut Kohl, ein Schwergewicht der deutschen und europäischen Politik, findet am Samstag in Speyer seine letzte Ruhe. Ohne Frage hatte der Altkanzler auch Einfluss auf das kleine Nachbarland im Osten, spätestens mit der deutsch-tschechischen Erklärung von 1997. Adam Czerny ist Publizist und Politologe. Er hat sich unter anderem mit Helmut Kohl befasst. Strachyňa Bučan hat mit ihm über die Bedeutung Helmut Kohls für Tschechien gesprochen, genauso wie über das Bild des ehemaligen Kanzlers in der tschechischen Gesellschaft.
Herr Czerny, vor fast zwei Wochen ist der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl verstorben. Am Samstag nun findet der umstrittene, leider Gottes, Gedenkakt in Straßburg statt, bevor der Altkanzler dann in Speyer seine letzte Ruhe findet. Vielleicht zu Beginn ganz allgemein. Wie hat man denn den Tod Helmut Kohls in Tschechien aufgenommen?
Die Reflexion von Helmut Kohl in den tschechischen Medien war eigentlich eindeutig. Einerseits wurde er als Autor der deutschen Einheit gewürdigt. Also als der Politiker, der mit diesem Gedanken gekommen ist und ihn durchgesetzt hat, trotz Widerständen. Andererseits wurde Helmut Kohl natürlich auch als der Politiker wahrgenommen, der die tschechisch-deutschen Beziehungen deutlich vorangebracht hat. Und zwar mit der deutsch-tschechischen Erklärung von 1997 als Abschluss. In Tschechien ist aber ebenso zum Thema geworden, dass Helmut Kohl nicht so glänzend wegkam nach seinem Abgang aus der Politik. Vor allem im Vergleich mit Helmut Schmidt, der bis zu seinem Tod unbestritten eine Autorität auf der deutschen politischen Bühne war.
Das erste Mal in konfrontativen Kontakt mit Prag ist Helmut Kohl eigentlich 89 geworden, als tausende DDR-Bürger in der bundesdeutschen Botschaft in Prag auf ihre Ausreise gewartet haben. Wie war damals die Kommunikation bzw. die Zusammenarbeit mit den tschechoslowakischen Behörden und der tschechoslowakischen politischen Spitze?
Die Ereignisse damals wurden mit großer Spannung verfolgt. Nach den Geschehnissen in Ungarn und dann, als der Garten der bundesdeutschen Botschaft immer voller und voller wurde, war klar, dass irgendetwas passiert. Und auch die Bewohner Prags und der ganzen Tschechoslowakei wussten auf einmal, dass der weitere Verlauf der Dinge auch Einfluss nehmen könnte auf die Entwicklung in der heimischen Politik. Als den DDR-Bürgern schließlich die Ausreise gestattet wurde, und das auch noch über das kommunistische Ostdeutschland, war den Tschechen klar, dass sich irgendetwas ändern wird und dass die Wende schon um die Ecke lauert. Auch wenn niemand damals sagen konnte, wann genau sie kommen wird.
Und hatte das dann auch direkt Einfluss auf die Wendezeit in der Tschechoslowakei?
Bedeutung hatte das genauso wie die ersten freien Wahlen in Polen und Ungarn. Jedem war also dadurch klar, dass sich auch in der Tschechoslowakei etwas verändern muss. Niemand ahnte aber, wann es passieren könnte. Aber all das und vor allem die Ausreise der DDR-Bürger über das Gelände der bundesdeutschen Botschaft in Prag waren Anzeichen dafür, dass das Regime schon schwach war und am Ende.
Welche Rolle spielte Helmut Kohl denn dann kurz vor und später dann auch nach der Wende für die Dissidenten in der Tschechoslowakei? Denn der Altkanzler unterhielt ja keine so engen Kontakte mit den Oppositionellen wie zum Beispiel der französische Präsident Mitterrand.
Natürlich waren die Kontakte auf der obersten Ebene nicht so eng, wie es zum Beispiel mit den Franzosen der Fall war. Das berühmte Frühstück der Dissidenten mit François Mitterrand in der französischen Botschaft ist da eines der deutlichsten Zeichen gewesen. Nichtsdestotrotz unterhielt die deutsche Botschaft damals enge Kontakte mit den Dissidenten wie auch den Vertretern der sich herausbildenden Zivilgesellschaft. Das durfte ich als Journalist damals auch miterleben. Wahr ist aber, dass auf der höchsten Ebene die Beziehungen bei weitem nicht so eng waren wie mit den Franzosen.
Als aber der Kommunismus schon hinter der Tschechoslowakei lag, haben eben diese neuen politischen Eliten trotzdem engen Kontakt zu Kohl gesucht. Nach der Wende ist dann zum Beispiel Václav Havel zunächst zu Helmut Kohl gefahren, also noch bevor er Präsident geworden ist.
Man hat da halt versucht aufzuholen, was vor der Wende im November 1989 noch nicht so weit gediehen war. Und zwar eben diese engen Kontakte zur deutschen Staatsspitze. Nichtsdestotrotz rief die erste Reise Havels nach Deutschland, auch wenn er noch nicht zum amtierenden Präsidenten gewählt worden war, große Kontroversen in der Tschechoslowakei hervor. Die Kommunisten hatten damals ja noch einen großen Einfluss. Für diejenigen aber, die von einer klaren Wende träumten, war das natürlich ein wichtiges Zeichen. Tschechien schien damit seinen Weg zu finden und deutlich zu zeigen, wohin man sich orientieren wolle. Und Deutschland als wichtigster Nachbar war da natürlich das erste große Ziel.
Schon gegen Ende seiner Amtszeit ist Kohl dann doch zum Symbol oder zu einem sehr deutlichen Symbol der tschechisch-deutschen Versöhnung geworden, beziehungsweise Normalisierung der Verhältnisse, nämlich 97 mit der Unterzeichnung der deutsch-tschechischen Erklärung. Was hat den Kanzler trotz auch Widerstände in den eigenen konservativen Reihen zu diesem Schritt auf Prag zu bewegt?
Die Rolle Kohls war dabei natürlich bedeutend. Dennoch, wie soll ich es sagen, sie war auch nicht unbedingt sehr aktiv. Denn Kohl nahm ebenso sehr viel Rücksicht auf die konservativen Kreise in seiner Partei in der Frage der Beziehungen zu Tschechien. Am Ende war es Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der Kohl dazu gedrängt hat, die letzten Schritte zu unternehmen, die Deklaration unterschriftsreif zu machen und die ganze Sache abzuschließen. Tatsächlich musste Weizsäcker den Kanzler mit Nachdruck in Bewegung setzen, denn hier wurde seine typische Art, die Dinge auszusetzen, bereits kontraproduktiv.
Vielleicht zum Abschluss. In Deutschland wird Kohl auch als ein Kanzler Europas wahrgenommen, also als Vater der EU und des Euro in gewisser Weise. Hat das auch einen Einfluss auf das Kohl-Bild in Tschechien?
Auf jeden Fall hat das einen Einfluss. Es ist vor allem Kohl als Symbol der europäischen Integration, als Friedensobjekt, was haften bleibt. Ikonisch dafür ist dieses berühmte Bild mit Mitterrand auf dem Schlachtfeld von Verdun, das ihm viele auch hierzulande hoch anrechnen. Und zwar auch diejenigen, die diese Vorstellung von Europa nicht ungeschränkt teilten und teilen.
Herr Czerny, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Über Helmut Kohl und seine Bedeutung für Tschechien hat Strachinja Bučal mit dem Publizisten Politologen Adam Czerny gesprochen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Webseite www.radio.cz/de. Sie können uns auch auf Facebook besuchen. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Thank you.
Musik.